Schönen guten Tag, Herr Trübst.
Guten Tag.
Herr Trübst, wenn so ein Wort wie Schuldkult auftaucht im Zusammenhang mit Vergangenheitsbewältigung, was ist denn schiefgelaufen? Haben wir es übertrieben mit der Aufarbeitung oder noch nicht genug getan?
Ich würde sagen, dann ist diese ganz spezifische deutsche Form der Beschäftigung mit einer tragischen und verbrecherischen Vergangenheit bei bestimmten Leuten nicht angekommen.
Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir uns seit vielen Jahren regelmäßig mit dem Thema auseinandersetzen, dass es in der Schule gelehrt wird. Also muss ja irgendwo was passiert sein, wieso das nicht durchdringt.
Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, die sehr viel mit der politischen Psychologie von Einzelnen und von Parteien zu tun hat. Sonderlich verwunderlich finde ich es nicht, dass diese, wie gesagt, sehr spezifisch deutsche Beschäftigung mit der Vergangenheit zwar bei der Mehrheit, aber nicht bei 100% aller Deutschen ankommt.
Ist es denn tatsächlich so, oder ist das jetzt auch nur ein Eindruck von mir, dass die Erinnerungskultur in Deutschland tatsächlich einen höheren Stellenwert hat als vielleicht auch in anderen Ländern?
Das ist ganz eindeutig so. Das hat mit dem gigantischen Ausmaß der Verbrechen während des Nationalsozialismus an erster Stelle dem Holocaust zu tun. So ein Gepäck schleppen andere Nationen nicht mit sich herum.
Was kann man denn so einer Forderung oder Einschätzung, wir bräuchten keine Erinnerungskultur mehr, überhaupt entgegnen?
Das wäre eine Geschichtsvergessenheit ohnegleichen, die uns andere Nationen auf dieser Welt unter gar keinen Umständen abnehmen würden.
In den vergangenen Jahren hat sich das Erinnern zumindest dahingehend verändert, dass mehr und mehr Gruppen, über die man vorher, abgesehen von den jüdischen Opfern, vielleicht nicht so gesprochen hat, mit einbezogen werden in das Gedenken. 2011 kamen die Vertreter der Roma und Sinti dazu. Dieses Jahr soll erstmalig möglicherweise auch den homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus gedacht werden. Das fordert zumindest eine Petition, die von Holocaust-Überlebenden, von Historikern, von Künstlern und Journalisten aufgesetzt wurde. Warum tröpfelt das so nach und nach noch weiter mit dem Gedenken jetzt für tatsächlich alle betroffenen Gruppen?
Ja, es gibt ja den Begriff der Opferkonkurrenz. Sozusagen Opfergruppen, die im Schatten stehen, realisieren, dass bei anderen Opfergruppen nicht der Fall ist und sagen, wir wollen dann sozusagen auch aus dem Schatten heraustreten. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wir hatten ja Ende letzten Jahres auch den Vorschlag, in Berlin möge es einen Gedenkort für die 6 Millionen polnischer Bürger geben, die zur Zeit der nationalsozialistischen und sowjetischen und dann nur nationalsozialistischen Besatzung in den Jahren 1939 bis 1945 ihr Leben verloren haben. Und ich würde nicht ausschließen, dass auch andere Nationen, ethnische Großgruppen, Weißrussen, Ukrainer und so weiter eines Tages auch so eine Forderung erheben, dass eben in Berlin sozusagen als Zentrum der nationalsozialistischen Mordmaschine ein sichtbares Zeichen auch für ihre eigene Opfergruppe gesetzt wird.
Für wie sinnvoll halten Sie denn Gedenktage? Es gibt ja noch andere Wege, sowas vielleicht auch anders und häufiger auch im Alltag in Erinnerung zu rufen. Die Stolpersteine kennen wir alle. Ist das sinnvoll, sich mit Gedenktagen oder mit diesem Gedenktag mit deutscher Geschichte und historischer Verantwortung auseinanderzusetzen? Oder braucht es daneben tatsächlich auch noch andere Zugänge zur Erinnerung und Zugänge zum Bewusstmachen, dass Deutschland eine Verantwortung für historische Nazi-Verbrechen auch übernehmen muss?
Das sind ja ganz unterschiedliche Ebenen, nicht? Also diese jährliche Gedenkstunde im Deutschen Bundestag am 27. Januar wäre sozusagen die oberste Ebene. Gedenkfeierlichkeiten in einzelnen Gedenkstätten, ehemaligen Konzentrationsvernichtungslager wäre dann eins drunter und Zeichen im Alltag wie die von Ihnen genannten Stolpersteinen wäre dann eine weitere Ebene. Also da sind, glaube ich, der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Wo, glaube ich, Grenzen gesetzt sind, sind tatsächlich mit der Lebenszeit der Überlebenden. Wir kommen jetzt langsam, glaube ich, tatsächlich an die Grenze dessen, wo man Überlebende wirklich noch persönlich treffen kann, mit ihnen sprechen kann, ihre Erinnerungen aus erster Hand erfahren kann, bekommen wir ein Problem, wenn dieser Zugang wegfällt, beziehungsweise was kann man tun, um auch für das Danach ein Wachbleiben der Erlebnisse dieser Menschen möglich zu machen?
Da sehe ich auch ein Problem, für das es allerdings keine Lösung gibt. Die Generation der Zeitzeugen stirbt aus. Und wir wissen ja, dass Authentizität von Zeitzeugen, zum Beispiel der Besuch von Schulklassen durch eine Zeitzeugin, einen Zeitzeugen, häufig einen wesentlich größeren Eindruck macht als jetzt die Beschäftigung mit einschlägigen Texten oder Filmen. Dass man dafür einen gleichwertigen Ersatz finden kann, ist, glaube ich, schwierig. Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, die ja auch häufig genutzt wird. Das wäre eben der Besuch von authentischen Orten, also von ehemaligen Konzentrationslagern, Vernichtungslagern, Haftanstalten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die vor allem von Schulen häufig genutzt wird.
Und diese Dinge werden künftig wahrscheinlich noch wichtiger, wenn tatsächlich irgendwann kein Zeitzeuge mehr am Leben ist, den man direkt fragen könnte. Mit Stefan Tröbst habe ich über Erinnerungskultur in Deutschland gesprochen. Er ist stellvertretender Direktor des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europas und Professor für Kulturgeschichte des östlichen Europa an der Universität Leipzig. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen. Danke.